Degatrons Radio mit dem Sarge.
Heute FedCon 14 2005 Teil 1. Geschafft. Die FedCon 14 ist vorbei und wir von SF Radio und Degatrons Radio sind wieder wohlbehalten zurück in unseren heimatlichen Studios. War verdammt anstrengend, aber auch interessant. Eigentlich wie immer. Wie soll ich also berichten von einer Convention, die so groß ist, dass man ein Team von 15 Leuten bräuchte, um alle Panels, Workshops und Vorträge abzuarbeiten, die es an diesem Wochenende gegeben hatte. Ganze 19 Stars und Sternchen waren vor Ort. Darunter so klingende Namen wie Leonard Nimoy, Jolene Blaylock, Brent Spiner und Kevin Sorbo. Über deren Panels möchte ich eigentlich nichts erzählen, das wird wohl bei den Kollegen von SF Radio noch kommen und passt auch nicht in diese Sendung. Außerdem war Stephen First da, das ist Wir aus Babylon 5. Ein Charakter, der mir in der Serie schon gefallen hatte und der Mann feierte am Samstag seinen 50. Geburtstag. Jawohl, auf der FedCon den 50. Geburtstag feiern, das hat was. Dass er sehr zuckerkrank ist, konnte man deutlich sehen, wenn man ein Auge dafür hat. Denn er bewegte sich doch sehr vorsichtig und manchmal wirkte er sehr tapsig, was eben an seiner Krankheit liegt. Er hat mir persönlich sehr gut gefallen, da er so natürlich und überaus freundlich wirkte und überhaupt keine Star-Allüren zeigte. Leider lag sein zweites Panel genau zu der Zeit von Mr. Nimoy und ich musste einen Beitrag fertig machen, sodass ich ihn mir nicht anschauen konnte. Wirklich schade. Von anderen aber habe ich gehört, dass nur 15 Leute dort waren und er nicht einmal die Verstärkeranlage benötigte. Das hat der gute Mann wirklich nicht verdient und da war die FedCon-Planung nicht besonders gut gelegt, wie ich finde. Ansonsten gab es eine Menge Kostüme zu bewundern, wobei mir die selbstgemachten immer noch am besten gefallen. Denn da steckt Herzblut und eine Menge Arbeit drin. Es gab Klassik-Uniformen, was mich natürlich besonders gefreut hat, TNG und DS9, Stargate, Fantasy, Kampfstar Galactica und, man glaubt es kaum, zwei GSD-Uniformen aus der Raumpatrouille. Ein Mann und eine Frau. Cool. Leider habe ich sie nur ganz kurz gesehen, da hätte ich zu gerne ein Foto von gehabt. Natürlich die obligatorischen Händlerräume, um viel Geld auszugeben, Fanclubs stellen sich vor und es war ein rundum buntes und reges Treiben. Was für mich noch interessant war, waren die Vorträge und Workshops. Robert Vogel erzählte mal wieder ausführlich und interessant über seine Besuche bei den Dreharbeiten zu Stargate. Und wenn man ihn kennt, braucht man ihm nur ein Stichwort zu geben und er erzählt und erzählt und erzählt und erzählt und hört gar nicht mehr auf damit. Auch ein Wissenschaftler war da, Dr. Hubert Zitt, der einen sehr anschaulich und verständlich die Funktionsweise der Enterprise D, in diesem Fall des Impuls- und Warp-Antriebes, erklärte, sowie in einem zweiten Vortrag den Transporter. Außerdem hat er sich mal die Mühe gemacht und hochgerechnet, wann diese Techniken möglich sein werden, vom Stand der heutigen Technik aus gesehen. Sehr interessant. Zum Beispiel gibt es da den Impulsantrieb, der ja eigentlich nichts anderes ist als der inzwischen von der NASA verwendete Ionenantrieb. Science Facts berichtete dazu ja schon einmal. Der Mann war wirklich gut und unterhaltsam, so ganz anders, als ich meine Professoren im Studium kennengelernt habe. Locker, flockig und eine Menge Humor. Nicht umsonst begrüßte er seine Gäste auf seiner Homepage mit den Worten: Mein Name ist Zitt, Hubert Zitt. Ich habe die Lizenz zum Löten. Außerdem gab es dann noch einen 3D-Schach-Workshop. Und als Klassik-Fan musste ich den natürlich unbedingt besuchen. Dazu hört ihr jetzt den Beitrag von der FedCon, den ich nochmal neu vertonen musste, weil die Qualität nicht ganz so gut war. Der 3D-Schach-Workshop auf der FedCon 14 2005. Wer kennt das berühmte Schachspiel aus Star Trek Classic nicht? Vorausgesetzt, die Jugend von heute hat die Urserie überhaupt gesehen. Ich kann mich jedenfalls nicht erinnern, dass dieses Spiel in den späteren Serien auftauchte. Jedenfalls wurde auf der diesjährigen FedCon 14 ein 3D-Schach-Workshop angeboten. Ein junger Mann, Mark Richter, hat sich drei Stück davon gebaut. Nachdem er die Spielregeln hatte, machte er sich an die Planung, da wohl keine Baupläne für das Spiel existieren. Zuerst überlegte er, die einzelnen Ebenen mittels Schraubsystem zu erstellen. Aber dann fand er jemanden, der schweißen konnte und so schweißte dieser das Grundgerüst zusammen. Mark übernahm dann die Endlackierung. Die ersten beiden Exemplare wurden noch in dieser Art hergestellt. Sein Lieblingsspiel aber, dessen unterste Ebene die Form der alten Enterprise hat und sogar eine lustige Beleuchtung integriert hat, wurde mit Folie beklebt. Kommen wir aber jetzt mal zum Regelwerk und dem Spiel selber. Schwierig, das in wenigen Worten zu erklären. Ein Standard 3D-Schachspiel besteht aus drei Ebenen mit je 16 Spielfeldern und vier beweglichen Angriffsfeldern zu je vier Feldern. Die unterste Ebene ist das Startfeld für die weißen Figuren, eben das weiße Brett. Die mittlere Ebene ist das neutrale Brett, während die obere Ebene das schwarze Brett ist. Die eben erwähnten zwei Angriffsfelder pro Farbe stecken jeweils zu Beginn der unteren und der oberen Ebene. Auf allen Ebenen befinden sich in den Ecken Bohrungen, in die die Angriffsfelder gesteckt werden können. Sie werden als Damen- und Königsebene bezeichnet. Die einzelnen Ebenen überlappen sich dabei in Teilbereichen. Dabei fällt mir gerade auf, dass der gute Mark die Figuren falsch aufgestellt hatte, denn er hatte die weißen oben und die schwarzen unten stehen. Die Züge im Spiel entsprechen nun den normalen Regeln beim Schach, aber eben über alle Ebenen hinweg. Dabei muss man beachten, dass man seine Spielfiguren zwar genau über oder unter eine gegnerische Figur stellen kann, aber nicht darüber hinausziehen darf, da diese den Zug behindert. Genauso kann man über alle Ebenen hinweg die gegnerischen Figuren schlagen, was die Sache weiter kompliziert, denn so ein 3D-Schachbrett glänzt nicht gerade durch Übersichtlichkeit, was natürlich auch wieder den strategischen Reiz ausmacht. So kann es durchaus passieren, dass einer der Spieler eine Figur auf der schwarzen Ebene setzt und dabei völlig übersieht, dass er sich damit auf der weißen Ebene in Gefahr begibt, denn dort lauert vielleicht eine Figur, die ihn schlagen kann. Mitgekommen? Hört sich nicht nur beim Erzählen kompliziert an, ist auch so in der Wirklichkeit. Was die ganze Sache weiter kompliziert, die Angriffsebenen können komplett verschoben werden in die oben angesprochenen Ecklöcher. Mark sagte dazu, der leichteste Weg 3D-Schach zu lernen sei, einfach anzufangen. Die Zuschauer waren zwar zu Anfang etwas zurückhaltend, aber bereits nach wenigen Minuten waren sie so ins Spiel vertieft, dass die Stunde, die für den Workshop eingeplant war, vorüber war und sie gerne weiter gespielt hätten. Also ein rundum gelungener 3D-Schach-Workshop. Zwei wunderbare Seiten gibt es dazu auch im Internet. Einmal die ausführlichen Seiten von Jens Meder und die wundervoll gestaltete 3dschach.de. Leider steht dort niemand als Ansprechpartner, was ich wirklich schade finde. Auf diesen Seiten gibt es Bauanleitungen und weiterführende Links, sodass meine Aussage in dem Beitrag so nicht mehr haltbar ist, aber das wusste ich da ja noch nicht. Die Links dazu, zu diesen 3dschach-Seiten, findet ihr natürlich auf meiner Weblog-Seite. weblog-degatron.de.vu. In meiner zweiten Sendung werde ich dann, anlässlich des Besuches von Leonard Nimoy, mal die alte Garde beleuchten. Denn die Klassik-Schauspieler sind ja schon alle mächtig alt oder sogar gestorben, ebenso die Synchronsprecher. Außerdem habe ich dann noch einen Originalbericht über eines der Panels von Mr. Nimoy im Gepäck. Abschließend bleibt noch zu sagen, dass die FATCON 14 eigentlich die FATCON 13 war. Aber einer der Verantwortlichen scheint sehr abergläubig zu sein und deswegen ist die 13 ausgefallen und die diesjährige Veranstaltung wurde in Nummer 14 umgetauft. So ist das Leben. In diesem Sinne, Ohayou Gozaimasu, euer Satsch.